Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Psychosomatisch zusammen mit
Jasmin Thiel
und Adrian Famula. Erstmal möchte ich mich entschuldigen, ich klinge ein wenig heiser. Ich hoffe, man hört es nicht zu stark raus.
Adrian ist heute unsere Bonnie Tyler. Eigentlich müsste ich dich zwingen zu singen.
Zu singen?
Aber du kennst Bonnie Tyler gar nicht, gell?
Du hattest es schon mal in einer anderen Episode erwähnt.
Hab und ich da so geklungen? Wahrscheinlich.
Wahrscheinlich, ja, genau.
Ja. Nein, ich nenne dich trotzdem Adrian und nicht Bonnie, wenn das okay ist.
Okay, das ist okay. In Ordnung. Dann nenne ich dich schön. Jasmin.
Das klappt doch sehr gut mit uns beiden hier. Adrian, kennst du so Leute, die, wo du so denkst, irgendwie versuchen die auch, jedem das Recht zu machen und du guckst du von außen drauf und denkst dir so, wo ist irgendwie so dein Platz? Du bist die ganze Zeit nur dabei, dass sich alle um dich wohlfühlen.
Mhm. Kenne ich auch von mir selbst tatsächlich.
Wie sehr würdest du sagen, ist das bei dir ausgeprägt?
Ich glaube, es hat sich stark verschoben. Also früher war das bestimmt relativ stark ausgeprägt, weil ich einfach nicht mit Ablehnung klar kam. Und dann möchte man es allen recht machen. Mittlerweile ist mein, ich würde sagen, man könnte da von einem Mindset-Shift sprechen, dass es vielleicht so eine Art von Umdenken war, ich möchte es oder ich kann es nicht mehr allen recht machen, ich kann es generell nicht allen recht machen, das ist einfach nicht realistisch, ne? Und deswegen, vielleicht kannst du ja mal dazu erzählen, ob es da irgendwie ob man das irgendwie angeboren hat, dass man es persönlichkeitsmäßig allen recht machen möchte, weil man so ein Typ ist, oder ob man das auch trainieren oder üben kann, dass man das nicht mehr allen recht machen muss.
Also angeboren ist so ein Blödsinn auf gar keinen Fall, ja, weil das natürlich ein komplett falsches Verhalten ist. Das ist ein anerzogenes Verhalten, das kommt aus der Kindheit. Wenn man eigentlich so als Kind häufig gezwungen wird, seine eigenen Emotionen zurückzustecken, um die Emotionen eines anderen aufzufangen, was meistens die Eltern sind, weil als Kind eigentlich niemand emotional so einen Zugang zu dir hat wie deine Eltern. Du hast als Kind ja noch keine Beziehung oder wirklich enge Freundschaftsverhältnisse, die dich auf emotionaler Ebene irgendwie touchen. Und es ist durchaus so, dass das ein herangezogenes Verhalten ist, um, wie gesagt, Emotionen des Gegenübers aufzufangen und um Konflikte zu vermeiden. Also erlebt man sehr oft auch bei Kindern, wo Eltern Alkoholprobleme hatten oder psychische Probleme. Oder auch in unserer Generation ist das einfach sehr weit verbreitet, weil unsere Eltern auch nie gelernt haben, mit Emotionen umzugehen. Und man könnte schon von einem emotionalen Missbrauch reden, der dann so ein Mini-Trauma auslöst, was einen dann zu einem sogenannten People-Pleaser macht. Also, dass du wirklich People-Pleaser, sei es das im Englischen, dass du wirklich, was kann ich für dich tun und kann ich noch und das und das und das und nee, trink du mal, ich trink dann in einer Stunde was oder nee, iss ruhig auf, ich möchte nichts mehr. Das begleitet einen natürlich nicht nur in der Kindheit, sondern das verstärkt sich mit den Jahren. Also man kann das auch einen Glaubenssatz sozusagen nennen. Vielleicht sind da auch Dinge dabei, die gesagt wurden, beispielsweise Mama braucht jetzt Liebe oder dem Papa geht's nicht gut, du musst jetzt leise sein. Solche Dinge, die dann wirklich sich in einem verankern und festwachsen und einen dann wirklich auch als Erwachsenen zu so einem Menschen machen. Das hat aber natürlich auch Auswirkungen, denn durch dieses Verhalten und diesen Ursprung des Verhaltens ist es so, dass man dann auf der Suche ist nach Liebe und Bestätigung und vor allem Bestätigung des Selbst, dass man existieren darf. Es besteht wahrscheinlich kein Selbstwert, keine Selbstakzeptanz, weil man das einfach nie gelernt hat.
Mhm.
Ja. Und dann kann es beispielsweise passieren, und das ist sehr häufig, dass es dann im Prinzip eine Suche gibt nach etwas, was diese Leere in sich füllen kann. Diese Leere nach Liebe und Bestätigung. Und das ist meistens Essen. Ja. Und vielleicht kennst du das selbst aus dem Coaching, dass jemand sagt, ich bin ein emotionaler Esser, wenn es mir schlecht geht, dann esse ich. Oder die Hochform davon, das Binge-Eating beispielsweise, das wird meist genau durch so ein Verhalten ausgelöst, weil durch dieses Essen und dieses Vollstopfen praktisch Sicherheit und Liebe dem Körper suggeriert wird, weil ja im Prinzip, wenn man jetzt ganz, ganz weit zurückgeht in der Kindheit, das Stillen ja viel mehr als Nahrung ist. Also wenn man Kinder stillt, ist das ja weitaus mehr als nur Trinken oder Essen, also mehr als Durst oder Stillen oder Hungerstillen, sondern da werden ja Hormone ausgeschüttet, da wird eine Bindung aufgebaut. Das hat nicht nur mit Hormonen zu tun, das hat auch sehr viel mit Schwingungen zu tun. Und deshalb ist auch der Spruch, den ich am Ende jedes Podcasts sage, Essen ist Liebe, gar nicht so weit hergeholt, sondern das ist Fakt. Und man praktisch in diese falsche Art zu essen reinrutscht, weil man versucht, Selbstliebe zu zelebrieren.
Ich wollte schon fragen, weil wenn ich das aus Lehrbüchern kenne, dann ist dieses emotionale Essen, häufig spricht man da einfach nur von diesen Glücksgefühlen, beziehungsweise dass Glückshormone ausgeschüttet werden, die Botenstoffe und dann irgendwie, keine Ahnung, Dopamin, Serotonin und Co. Und du sagst jetzt, da ist viel, viel, viel mehr dahinter. Wie ist es denn zum Beispiel, wie würdest du es fokussieren oder wie würdest du es gewichten? Was schwingt da stärker, dieses Glücksgefühl oder die Sicherheit und die Liebe?
Also es ist natürlich, ich finde es schon wieder schade, dass praktisch, wahrscheinlich war das in einem deiner Lehrbücher, was in deinem Studium dann eher sehr medizinisch ist, sehr physikalisch, und da gibt es einfach nichts anderes. Da gibt es Hormone, die werden ausgeschüttet, und das ist der Grund. Wenn man da kurz drüber nachdenkt, ist das völliger Blödsinn, weil die Hormone werden ausgeschüttet, wenn man es tut. Aber man braucht ja auch eine Motivation dorthin. Und dazu reicht eigentlich nie das Hormon Dopamin zum Beispiel. Ja, auch bei einer Sucht ist es nicht nur das Dopamin, was ausgeschüttet wird, sondern das Areal im Hirn, was für die Sucht zuständig ist. So, also ich würde sagen, es ist psychosomatisch, es ist 50-50, es sind beide Anteile. Natürlich wird es aus einer Emotionalität heraus geschehen. Also emotionale Esser essen ja nicht, weil sie Emotionen haben, weil jeder von uns hat Emotionen, sondern weil die Emotionen sie übermannen oder über Frauen. Ne, über so, ja, also dass sie befinden sich im Prinzip ja in einer absoluten Stress-Ausnahmesituation. Ja, und wir alle kennen den Säbelzahntiger, also da funktionieren bestimmte Dinge in unserem Körper nicht, wenn der Säbelzahntiger kommt. Und deswegen würde ich sagen, als emotionaler Esser ist es, natürlich spielen die Hormone und was da passiert, eine unheimlich große Aufgabe, aber sowohl auch die Emotionen, die wir davor, dabei und danach haben, definitiv.
Und jetzt würde ich natürlich noch mal kurz fragen, wir hatten natürlich in einer anderen Episode kurz über verschiedene Essstörungsformen gesprochen. Mhm. Beim Binge-Eating könntest du ganz kurz noch mal zusammenfassen, was das ist, was man sich darunter vorstellen kann?
Also es gibt zwei Varianten von Binge-Eating. Es gibt einmal Binge-Eating-Craving, das heißt eigentlich, dass man ständig Binge-Eatet. Binge-Eaten bedeutet eigentlich, dass man wirklich isst, oder eher besser vielleicht gesagt frisst, bis es nicht mehr geht. So ein Verhalten kennt man vielleicht eher so von Bulimikern. Der Unterschied ist, dass Binge-Eater sich nicht erbrechen oder Abführmittel nehmen, sondern die Lebensmittel in sich behalten. Wie gesagt, bei dem Craving ist das täglich eigentlich. Das ist so der Begleiter von morgens bis abends. Und im klassischen Binge-Eating, wenn ich das so ausdrücken kann, ist es so, dass es so Fressanfälle gibt. Also vielleicht nach einer Prüfungswoche oder nach einem stressigen Arbeitstag. Also das ist dann sozusagen, einerseits wird sich vollgestopft, um sich zu spüren, und andererseits ist das auch irgendwie eine Art von Betäuben von der jetzigen Situation, weil man einfach total überfordert ist.
Wo ist denn die Abgrenzung eigentlich? Weil ich meine, nicht jeder, der sich sofort nach einer sehr stressigen Phase sehr viel Essen gibt, ist ja Binge-Eater, ne? Oder?
Also wenn jemand bewusst isst, wenn er gestresst ist, und viel mehr isst, wenn er gestresst ist, dann würde ich sagen, ist er auf jeden Fall ein emotionaler Esser. Ab wann Binge-Eating anfängt und wo es aufhört, dafür gibt es jetzt keine Kennzahl. Ich muss auch sagen, dass Binge-Eating erst seit ungefähr 2-3 Jahren überhaupt in Deutschland ein Thema ist. Davor hat man sich gar nicht so drum gekümmert. Und das ist eine sehr individuelle Sache, die man eigentlich mit den Menschen zusammen, der betroffen ist, besprechen muss. Weil Binge-Eater zum Beispiel gehen meistens auch für ihre Anfälle einkaufen. Also die zelebrieren das richtig, da wird das vorbereitet. Wobei jetzt ein emotionaler Esser meistens einfach das isst, was vorhanden ist.
Also das heißt, Binge-Eating passiert über mehrere Stunden hinweg sehr bewusst, oder?
Ja, durchaus, ja, ja. Also man kann das wirklich so mit, also man kennt das halt leider viel mehr, diese Bulimika-Anfälle, die man wahrscheinlich auch schon mal in irgendeinem Film gesehen hat, in Medien. So kann man sich das beim Binge-Eaten vorstellen, nur dass am Ende das Übergeben praktisch fehlt.
Okay, ich hatte jetzt gleich 2 Fragen dazu. Also die erste Frage ist, ich hatte mal in einer Reportage oder Doku gesehen, dass es auch Binge-Eater gibt, die dann so eine Art Blackout-Phase haben. Mhm. Ist das eher selten oder passiert das schon mal, dass man dann in der Phase sich nicht mehr so richtig dran erinnern oder kontrollieren kann?
Also es ist schon eine sehr psychisch belastende Phase, wenn man so einen Anfall hat, definitiv. Und ich höre das schon öfter, dass man dann schockiert ist, beispielsweise, wenn man sieht, was man alles gegessen hat. Mhm. Dass das einem gar nicht so bewusst ist, dass das sozusagen einfach passiert. Das ist auch nachvollziehbar, weil das erzählen eigentlich sehr viele Menschen, also man muss sich ja vorstellen, dass Binge-Eating eine sogenannte Coping-Strategie ist, also eine Strategie, mit emotionalem Stress oder einer psychisch belastenden Situation umzugehen. Und die meisten solcher Strategien, die vor allem selbstverletzend sind, weil dazu gehört auch Binge-Eating, finden alle meist in irgendeiner Art von Rausch statt, ja.
Also das heißt, sie zelebrieren es vielleicht zu Beginn und dann im Nachgang.
Ich würde es gar nicht zelebrieren sagen. Also auch dieses Einkaufen davor findet meistens als Automatismus statt. Mhm. Ja, also da werden vielleicht immer die gleichen Sachen gekauft oder man achtet auf bestimmte Dinge. Es muss sehr zuckerhaltig sein, sehr fett sein. Aber das ist nicht so, dass derjenige durch den Supermarkt hüpft und sagt, heute mache ich wieder mal ein Binge-Eating-Day, ja, und sich praktisch freut, das zu essen oder das zu essen, sondern es geht einfach nur um den Mechanismus des Essens.
Okay, und die zweite Frage wäre, es gab ja zumindest früher sehr stark diesen Hype des Cheat-Days. Mhm. Kann man das ansatzweise vergleichen?
Ich glaube, dass über den Cheat-Day es durchaus passieren kann, dass Menschen zum Binge-Eating geführt werden. Mhm. Ja, weil, also wenn ich mir manchmal, es gibt ja über TikTok beispielsweise, sieht man oft Menschen, die ihren Cheat-Day filmen.
Da wird, also ist immer noch aktuelles Thema.
Ja, ja, okay. Da wird mir ein bisschen schlecht. Mhm. Und ich denke mir dann auch immer, ja, da hättest du auch einfach die ganze Woche normal essen können bei dem, was du dir da gerade reinpfeifst. Und das ist schon, also man hat beim Cheat Day schon manchmal das Gefühl, und jetzt rein, was geht, so, bis ich nicht mehr kann. Und deswegen würde ich sagen, es kann, also jemand, der einen Cheat Day sehr zelebriert, weil er sich praktisch die ganze Woche knechtet, kann zu einem Binge-Eater werden, ja. Also Cheat-Day kann durchaus als Binge-Eating funktionieren, ja.
Das bedeutet, grundsätzlich würdest du auch sagen, Cheat-Days auch vom Essverhalten eher vermeiden.
Ja, Cheat-Days machen halt absolut keinen Sinn. Ja. Also ich kann dir sagen, ich habe ja auch jahrelang Cheat-Days gemacht. Ich glaube, dass mein Cheat-Day schon Sinn gemacht hat, weil mein Cheat-Day sah zum Beispiel so aus, dass ich dann ein Abendessen was gegessen habe, was ich sonst die Woche nicht esse. Also es gab dann zum Beispiel Sushi oder wir haben also Pizza geholt. Genau, richtig. Ich hatte eher ein Cheat Meal und fand das dann aber über den Tag in Ordnung oder habe mir dann zum Beispiel vielleicht auch, kann es auch sein, dass ich zum Frühstück dann eine Semmel gegessen habe. So und dann abends vielleicht Sushi. Aber ich habe nicht gedacht, boah, geil. Ich habe jetzt 24 Stunden Zeit und darf mir alles reinbrezeln, was geht. Das ist ja auch ein bisschen Fehler, was viele bei dem Intervallfasten machen. Weil bei dem Intervallfasten ist ja eigentlich nur der Trick, man lässt eine Mahlzeit weg und spart so Kalorien. Wenn man natürlich von 12 bis 18 Uhr durchgehend isst, ja, dann funktioniert Intervallfasten nicht. Also, ja, ich glaube ja im Allgemeinen, da haben wir schon mal drüber geredet, dass ein Knechten in der Ernährung sowieso nichts bringt. Also was anderes ist vielleicht, wenn man sich auf einen Wettkampf vorbereitet, man ist jetzt Bodybuilder und befindet sich in einer Diätenphase, dann hat man aber auch ein ganz anderes Mindset. Aber wenn man jetzt abnehmen möchte und hat eine Diät, die man gerade so 6 Tage die Woche aushält, dann lass es. Ja, ergibt keinen Sinn.
Was könnte man jetzt jemandem, der jetzt so einen Cheat Day regelmäßig hat oder generell dieses emotionale Essen stark ausgeprägt ist, wie könnte man da vielleicht vorgehen, um diese Struktur so ein bisschen aufzulösen oder für sich selbst was Gutes zu tun?
Also das ist natürlich jetzt also kein Therapiehinweis oder etwas, ja, und wenn jemand jetzt unter Binge-Eaten leidet, ist, wenn er das, was ich jetzt gleich sage, befolgt, das kann besser werden, das ist aber keine Garantie, ja. Also wichtig ist, dass man eigentlich Frieden schließt mit sich selbst und mit dem Essen. So, ja, das ist sehr, sehr wichtig. Und da würde ich das auf 3 Punkte setzen. Der erste ist Liebe. Also etwas, was du hast, kannst du nicht heilen, dem kannst du nicht helfen. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass du lernst, dich selbst zu lieben und wem dieses Wort zu groß ist, weil lieben ist schon ein sehr, sehr großes Wort, dann vielleicht sich selbst zu akzeptieren, so wie man ist, mit seinen Fehlern und mit den Sachen, die man toll macht. Und auch mit Essen und Liebe eine Verbindung zu suchen. Also schon zu merken, dass Essen auch was Tolles, Geschmackvolles sein kann, sich vielleicht so rantasten. Aber das Wichtigste ist wirklich diese Selbstliebe beziehungsweise Selbstakzeptanz, weil du musst schon an den Punkt kommen, dass du es dir selbst wert bist, dich um dich zu kümmern. Und da wäre der erste Punkt die Liebe. Dann geht's eigentlich um das Heilen an sich. Also du musst irgendwie rauskriegen, wo liegt denn der Ursprung drin, dass immer, wenn es jetzt emotional wird oder wenn ich gestresst bin, dass ich so viel in mich reinstopfe. Das heißt, du musst wirklich mal gucken, wie ist so deine Kindheit gewesen? Was gab's da irgendwas? Vielleicht merkst du, ich habe als Kind schon, wenn ich Stress hatte, gegessen. Eines der Dinge, was Kinder dann oft schon machen und wo man sich als Erwachsener erinnert, ist heimlich zu essen. Ja, also viele Menschen kennen das gar nicht, das ist super, aber ich kenne auch sehr viele Menschen, die das durchaus kennen, dass man beispielsweise Schokolade heimlich im Zimmer hatte und dann wurden die vielleicht von den Eltern gefunden, wenn die Eltern das Bett gemacht haben und dann war sonst was los. Also an diesen Ursprung ran praktisch und man muss verstehen, dass dieses emotionale Essen, das Binge-Eating, eine Reaktion auf das Trauma ist. Und wenn man das Trauma verstanden hat, wenn man versteht, wo dieses Trauma in einem liegt, dann fällt es viel schwerer, dieses zu triggern, also praktisch zu füttern. Und dann lässt dieser Drang nach dem Essen in emotionalen Situationen extrem nach, wenn man mal verstanden hat, woher das überhaupt alles kommt. Ja. Und wenn man an diesem Punkt ist, dann ist es ganz wichtig, und das ist der dritte Punkt, dass man Vertrauen lernt, und zwar Vertrauen zu sich selbst und zum Essen. Ja, da werden wir dann, was oft empfohlen wird, was bei essgestörten Personen, was Binge-Eating wäre, da muss man dann immer gucken, wie tief man schon drinnen ist, ist intuitives Essen. Das ist etwas, was Menschen mit einer Essstörung unheimlich schwer fällt, weil sie keine Ahnung haben, was normal ist. Also was ist eine normale Portion? Wie viel isst ein gesunder Mensch? Also diese Intuition zu sich selbst, zu seinem Körper und zum Essen wieder zu lernen. Das kann man aber trainieren. Also dazu gibt's auch Übungen. Und das wären so die drei Punkte, wo ich sage, die drei Punkte müsste man angehen. Also Liebe, Heilen, Vertrauen. Und dann ist es durchaus möglich, da rauszukommen. Definitiv.
Okay, das war jetzt echt spannend, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, ob du vielleicht zum zweiten Punkt noch ein Beispiel gehabt hättest. Muss jetzt nicht sein, aber das...
Zum Heilen?
Ja, genau, zu diesem Trigger, wo du gesagt hast, dann plötzlich, wenn es einem bewusst ist, dass es sich stark bessert.
Also, so nehmen wir jetzt mal an, wir haben hier einen Menschen, der ist Binge-Eater und der kommt auch im Beruf, steht da immer irgendwie vor geschlossenen Türen, obwohl er arbeitet und macht und tut und macht und tut. Und nach so einer Woche kommt er nach Hause und stopft sich erstmal voll. Mhm. So, das ist sein Leben. Und irgendwann fällt ihm auf, weil er diese Steps macht, ja, irgendwie ist das Verhältnis zu meinem Vater voll komisch gewesen. Und immer wenn ich ihm was zeigen wollte, hat er sich dafür nicht interessiert und ich habe gar nicht so diese Aufmerksamkeit gekriegt. Oder das Einzige, was ich mit meinem Vater verbinde, dass wenn er mal was mit mir gemacht hat, dann waren wir ein Eis essen oder dann waren wir da was essen. Oder wenn er wollte, dass ich ruhig bin, hat er mir einen Schokoladenriegel gegeben. Und plötzlich verstehe ich, stopp, mein Chef ist praktisch mein Vater für mich. Und deswegen versuche ich und versuche ich und versuche ich und versuche ich. Und weil das nicht klappt, mache ich diese Coping-Strategie, dass ich esse, weil das ist ja die Liebe von meinem Vater. Und wenn du diesen Punkt jetzt beispielsweise erreicht hast und diese Verbindung siehst, dann ist das unheimlich hilfreich, dass du dann bei dem nächsten Gefühl sagst, stopp, Herr Meier ist weder mein Papa und das Snickers kann mir jetzt auch nicht helfen. Bin ich hier überhaupt noch richtig? Ist dieser Job beispielsweise das, was ich möchte? So, weil ich brauche keinen Chef, der mir sagt, dass ich gut bin. Ich weiß, dass ich gut bin. Und du merkst schon, dann ist das auf ganz vielen Ebenen im Leben plötzlich so ein Dack, 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 Dack. Und da ist dann kein Trigger mehr, weil man ja genau versteht, was passiert.
Mastermind, Jasmin.
Psychologie.
Ja, das finde ich immer so spannend. Ne? Also das war damals in meiner Therapiesitzung auch immer so, wo ich mir dachte, woher kam das?
Von dir selbst.
Ja, genau. Eigentlich gibt man ja die ganzen Hinweise schon, aber man knüpft sie einfach nicht. Man versteht es einfach nicht. Man betrachtet das immer aus einer Tunnelperspektive.
Ja, das ist ja auch ein bisschen mein Glück, weil sonst hätte ich ja keinen Job.
Stimmt.
Okay. Nein, also es ist wirklich total hilfreich, solche Punkte zu finden. Jetzt kann es aber natürlich auch sein, dass wir nicht nur ein Trauma haben, sondern mehrere Traumata, die aneinander gekettet sind. Also das kann so einfach sein, es kann auch viel, viel schwerer sein. Und da sind wir halt wieder an dem Punkt, dass jeder Mensch verschieden ist. Ja, aber es kann definitiv jedem Menschen geholfen werden. Und wenn man jetzt beispielsweise, also wir packen diese drei Punkte ausführlich, packen wir in die Shownotes. Mhm. Und wenn ihr die jetzt praktisch durchgeht Und ihr kommt an den Punkt, aber plötzlich merkt ihr, oder kommt noch ein Punkt und noch ein Punkt und noch ein Punkt, dann kann es natürlich sein, dass euch ein Coach oder eine Therapie sehr, sehr helfen kann. Ja, also es gibt durchaus Situationen, wo eine Coachin, Therapeutin, whoever, eine Person, eine Fachperson einfach unterstützend da sein kann. Und ich kann es nur immer wieder sagen, das ist keine Schande. Ich würde sagen, dass Menschen, die sich in dem Bereich helfen lassen, viel wertvoller und viel besser für diese Welt sind als Menschen, die sich dagegen stellen. Weil, also, man kann viel versuchen und man kann auch viel unterdrücken, aber Dinge, die in der Psyche liegen, finden ihren Weg nach oben. Das ist einfach so. Also man kann die jahrelang unterdrücken, man kann die jahrzehntelang unterdrücken und mit 70 haut's dich um. Ja, und jetzt kann man natürlich sagen, ja, who cares, mit 70, was interessiert mich dann da noch? Mit 70 interessiert dich das dann schon. Ja, also.
Zum einen das und zum anderen, wenn es unbewusst immer vorhanden ist, dann geht es natürlich auch auf deine Lebensqualität und damit auch auf deine Gesundheit.
Absolut.
Auch wenn du es bewusst wahrscheinlich gerade nicht wahrnimmst, aber wahrscheinlich ist da irgendwas.
Ja, natürlich. Also so ein Binge-Eating-Verhalten äußert sich ja jetzt zum Beispiel nicht nur durch diese Fressanfälle, sondern also man muss verstehen, dass Sachen, die dir jemand sagt, wenn dich jetzt zum Beispiel jemand angreift, die können dich nur angreifen, wenn du dieses Mindset über dich selber auch hast. Und Binge-Eater denken immer, dass sie beim Essen beobachtet werden und dass ihr Essverhalten falsch ist. Dadurch rutschen sie noch tiefer rein, weil sie ja dann heimlich essen oder gar nicht essen, Mahlzeiten auslassen. Ja, es ist sehr oft so, dass Binge-Eater übergewichtig sind, was natürlich an der Sache liegt, dass sie Unmengen Kalorien zu sich nehmen und diese nicht wieder loswerden, weil sie sonst in eine andere Kategorie von Essstörung fallen würden. Und das sind dann, das Schlimme ist, dass die Gesellschaft auf solche Menschen total schräg blickt. Das ist dann dieses, ja, der Dicke da hinten, der isst jetzt auch nur einen Salat, damit wir sehen, dass er nicht ungesund ist. Man sieht ja, dass der ungesund ist. Also das kann durchaus ein Binge-Eater-Verhalten sein. Oder es ist eine Person, die übergewichtig ist und gerade versucht, sein Leben umzustellen. Also seid nett zu Menschen, ja. Also überhaupt über das Essen oder die Figur anderer Menschen zu richten, wenn man mit der Person nicht eine Verbindung hat, wo das ganz klar ist, dass man das kann, ist immer falsch. Weil du weißt nie, was diese Person gerade durchmacht, wo sie steht, was Sache ist. Und das ist schon so, dass, wie du sagst, das beeinflusst das ganze Leben. Ja, also du gehst essen und nimmst dann einen Salat anstatt irgendwie ein geiles Pasta-Gericht. Weil du den Gedanken hast, sonst denken wieder alle, ah, deswegen ist der so dick. So, ja. Und das ist übrigens bei sehr, sehr vielen Menschen so. Ja, also Leute, die beispielsweise jahrelang Low Carb essen, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, die verbieten sich halt auch die Pasta.
Ja, ja.
Ja. Und das ist eigentlich totaler Blödsinn. Aber wie du sagst, das ist ein Teil, der dir dann das Leben auch noch zusätzlich schwer macht und dir sehr, sehr viel Lebensqualität nimmt, definitiv.
Weißt du, was mir gestern sehr viel Lebensqualität gegeben hat? Gestern
Nudeln?
Nicht ganz.
Schokolade?
Ja, Stockbrot mit Nuspli. Gestern habe ich ungelogen irgendwie 6 Brötchen mit einer halben Becher Nuspli gegessen. Aber das war super lecker und ich habe es genossen, aber ich wurde von außen natürlich wieder schräg angeschaut.
Ja, aber das ist auch so etwas, also natürlich, ich muss sagen, ich bin auch immer sehr überrascht, wie viel du essen kannst, ja, wobei ich ja mittlerweile Leute kenne, die dich übertreffen, die sich im Aufbau befinden und dann nachts, wenn sie nach Hause kommen vom Feiern, sich einen 1800 Kilokalorien-Shake machen. Oh, und ich mir denke, Alter, das esse ich am Tag. So.
Ja, ja.
Aber auch da bin ich, also wenn ich das zu dir sage, ja, dann ist das mit einem Augenzwinkern und ich hoffe, dass du das weißt und dass ich das nicht perspektierlich meine oder sowas. So, und es ist natürlich Ehrfurcht, sagen wir es ganz klar. Ja, also,
es ist auch eine Form von Training.
Ja, also wenn du da so viel weghaust, bin ich natürlich auch irgendwo beeindruckt, weil ich da niemals rankomme. So, aber wir kennen uns. Ja, wir haben eine Beziehung, wir haben was miteinander zu tun. Wenn ich jetzt in ein Restaurant gehe und sehe da jemanden essen, dann ist das absolut nicht meine Party, dass ich sagen kann, ey, was machst denn du, ja? Und nur mal so, wenn einer von euch denkt, dass er das machen muss, dann habt doch bitte die Eierstöcke und geht auch zu der Person hin. Ja, dann stell dich der Person gegenüber, sprich sie an und sag, dein Essverhalten gefällt mir nicht. Weil das würde niemand machen. Du vielleicht
nein,
zum,
ich mach nein, das doch, nur, zur, nur nein, zu warum, Freunden mache ich
nein,
das.
Nein, nein, weißt du, warum du das machst, wenn du neue Klienten willst?
Also,
das
manchmal,
ist Kundenakquise bei Adrian.
Manchmal, wenn ich sehe, die Person also ich kenne die Person meistens schon irgendwo.
Ja, natürlich.
Die wissen einfach, wie ich ticke. Und dann ist es so, hey, du hast doch ein Ziel vor Augen. Sag mir mal bitte, was machst du jetzt eigentlich?
Ja, aber
dann
das
bin ich
ist
einfach
auch,
sehr direkt.
Ja, aber auch dieses Direkte ist ja also noch sehr respektvoll. Ja. Ich glaube, respektlos wird es wirklich, wenn da eine Gruppe ist am Tisch und man tuschelt lacht über eine fremde Person im Lokal.
Und interessanterweise passiert das ja auch mir häufig, dass man ja auch in der Runde über mein Essverhalten spricht, weil ich ja so viel esse und wie das geht und so weiter. Und das finde ich ganz ehrlich, wenn man das so macht unter Leuten und ich höre das, das finde ich respektlos.
Ja.
So, man könnte auch einfach mit mir reden.
Als wärst du nicht da.
Als wäre ich nicht da, genau. Voll,
ja, sehr respektlos.
Voll komisch. Das
kenne ich als Veganerin.
Ja, genau.
Also, stimmt. Das, man erzählt ja immer, woher weißt du, dass jemand vegan ist? Er redet gerne drüber.
Ja.
Totaler Blödsinn, wo ich mir denke, lass mich doch einfach essen, ich lass dich ja auch essen. So. Mhm. Ja.
Eine Frage hätte ich noch.
Ja.
Jetzt, du hattest auch Leute mit emotionalem Essen angesprochen, wo wir vielleicht nicht von Binge-Eating sprechen.
Mhm.
Vielleicht sogar eine Tendenz dahin, wer weiß. Jetzt werden bestimmt einige Zuhörer und Zuhörerinnen sein, die das durchaus kennen, emotionales Essen. Ist das die ähnliche Herangehensweise mit den drei Punkten?
Ja, ja, wobei emotionales Essen meistens nicht so belastet. Aber ja, natürlich, also diese drei Punkte, da kann man im Allgemeinen mal schauen.
Mhm.
Also das ist ja jetzt nicht nur, also das kann man eigentlich auf jeden Lebensbereich packen. Man kann auch diese drei Punkte einfach mal durchgehen und schauen, wie stabil bin ich eigentlich mit mir selber? Ja, wie gesagt, emotionales Essen ist beispielsweise, es gibt halt in Büros, ich weiß nicht warum, es gibt zwar immer diesen obligatorischen Obstkorb, aber gleich daneben steht auf jeden Fall der obligatorisch größere Süßigkeitenkorb. Ja, vor allem irgendwie, wenn am besten noch Weihnachten ist oder ähnliches, dann wird richtig aufgetischt. Und wenn dann Stress ist und man holt sich einen Kaffee, dann holt man sich halt noch das und das und das und das und das. Und ja, so kann emotionales Essen aussehen. Also emotionales Essen läuft manchmal viel unbewusster ab.
Mhm.
Ja, und ich glaube, das kippt so ein bisschen, wenn man dann Essen als Belohnung nimmt. Ja, deswegen ist es auch ganz arg wichtig und wird eigentlich auch sehr empfohlen, Kindern nichts zu essen zu geben als Belohnung. Also nicht zu sagen, wenn du jetzt brav bist, dann bekommst du ein Eis. Ja, weil diese Kopplung mit dem Belohnungssystem eben durchaus zu Essstörungen führen kann.
Klar, und dadurch kommt es auch zu diesem Naschen zwischendurch, ne? Was
genau,
sehr unbewusst passiert. Ja, krass.
Ja. Also man kann ja zwischendurch naschen, die Sache ist halt nur, was, ja. Also wir hatten das letzte Woche mal angesprochen. Wir werden das dann zum Beispiel bei uns zu Hause, werden wir das bald anfangen, weil unser Kind ja dann auch demnächst so weit ist, dass es eben feste Nahrung zu sich nimmt. Und dann wird es morgens einen Gemüseteller geben, der frei zugänglich ist. Und ab Nachmittag dann eben ein Obstteller, der frei zugänglich ist. Und dann ist dieses Naschen vollkommen in Ordnung. Da kommen auch noch ein paar Nüsschen drauf und so. Aber es ist gesund. Und es ist ein Mehrwert. Ja, das heißt, wie gesagt, nicht, dass mein Kind keine Süßigkeiten kriegt.
Wie kommt es dazu, dass du nachmittags dann Obst einbaust und morgens
keine
Gemüse?
Ahnung, frag mich nicht.
Möchtest du etwa sagen, dass die Kohlenhydrate abends nicht dick waren?
Nee, weil Kohlenhydrate machen überhaupt nicht dick, würde ich sagen. Ich glaube, das liegt eher in meinem Kopf daran, dass ich so nachmittags was Süßes immer haben möchte.
Es ist deine Gewohnheit einfach.
Ich glaube, das liegt daran. Also,
direkt die Essgewohnheit
also,
abgeben.
Ich sag mal so, ich habe ja zum Beispiel, also ich bin was so aufgeschnittene Sachen angeht, sehr pingelig. Ja, ich muss mir das also unheimlich abgewöhnen. Ich würde beispielsweise nie einen Apfel essen, der ein Ditch hat, wo irgendwie eine braune Stelle oder so ist.
Oh, echt?
Das kann ich nicht. Ich kann das nicht.
Dabei sind die doch besonders lecker.
Du weißt. So. Also, wenn man mir den aufschneidet, ist das kein Problem. So, aber auch wenn der zu lange liegt und der wird braun, das ist eine Kopfsache, die ich noch nicht so ganz geregelt kriege. Aber für mein Kind muss ich das jetzt geregelt kriegen, ja? Weil ich möchte auf gar keinen Fall, dass unser Kind darunter leidet. Mhm. Weil dir entgeht ja auch ganz arg viel. So, das ist auch zum Beispiel ein abgelaufenen Joghurt. Ja, Joghurt gibt's auch in vegan. Ich weiß, gerade veganer Joghurt, ja? Also, mein Mann hat mal den Test gemacht, der hat den ein Jahr lang im Kühlschrank gehabt. Der war ein Jahr
MDH. Veganer?
Ja.
Okay.
Ein Jahr MDH. Der war wunderbar. Ich glaube, das geht auch mit einem Nicht-Veganen.
Ganz ehrlich, das größte Risiko ist einfach nur, dass irgendwie dort ein Schaden entstanden ist in der Verpackung.
Genau.
Und dadurch halt Schimmel
reinkommt. Ja. Und das siehst du, wenn du die Verpackung aufmachst.
Genau, dann ist da Schimmel drauf.
Ja. Dann weißt du aber auch, dass du es nicht isst. Ich weiß das, wenn ich sehe, der ist abgelaufen, kann ich ihn nicht essen. Ich stelle ihn dann meistens zurück in den Kühlschrank und dann sagt beispielsweise ein paar Tage später mein Mann, ob ich was haben will. Dann sage ich, ja, einen Joghurt, dann mach den Deckel ab, ich sehe das Datum nicht und esse es.
Ah.
So, also das ist, deswegen sage ich, das ist bei mir eine reine Kopfsache, wo ich noch dran arbeiten muss. Aber man kann das ganz leicht machen, dass Essen Freude ist. Also, ja, ich werde mir ganz viele Videos angucken, wo du so Tiere aus Obst und Gemüse machst.
Ja.
Ja, weil das ist voll super. Das ist doch als Kind total toll, wenn er so einen Igel auseinandernehmen darf und essen.
Ja.
Okay, jetzt denke ich gerade drüber nach, was ich sage.
Was?
So ein Igel. Achso,
stimmt, oh mein Gott.
Ich mache eine Lokomotive oder sowas.
Dann haben wir wirklich, ja. Na, denkst du, das ist ein Problem?
Quatsch.
Ja,
ich bin vegan, dann sagt das Kind irgendwann im Kindergarten.
Ich habe einen Igel gegessen.
Ich bin vegan, aber Igel esse ich voll gerne.
Ja, geil.
Vor allem das Schnäuzchen schmeckt so gut. Nein, um Gottes Willen. Ja, also es liegt wie immer in der Psychologie eigentlich wieder alles in der Kindheit. Deswegen ist es auch so wichtig, auf bestimmte Sachen zu achten, wenn man Elternteil ist. Also man muss wissen, dass man in der Kindheit zwar sehr vieles falsch machen kann, aber man kann in einer Kindheit unheimlich viel wieder richten.
Ja.
Ja, dazu haben wir auch schon mal ein Buch empfohlen. Ich krieg den Titel nie immer ganz zusammen. Das Buch, von dem du dir gewünscht hättest, dass deine Eltern es gelesen hätte und deine Kinder sich freuen werden, dass du es gelesen hast. So in der Art packen wir auch in die Shownotes. Leute, lest es, egal ob ihr Kinder habt oder nicht. Da ist so viel drinnen, das lässt einen so viel verstehen. Und macht auch viel mit einem selber. Aber man kommt, also ganz wichtig ist, glaube ich, zu sagen, auch wenn sich vieles sehr auswegslos anfühlt und in so einer Essstörung zu stecken, fühlt sich auswegslos an. Ja, also gerade wenn es dann auch noch um den Körper geht und wir leben in einer Gesellschaft, wo der Körper einfach ständig begutachtet wird und ständig gewertet wird, auch nonverbal, versuch mal Klamotten zu kaufen, wenn du nicht nach Stange passt. Ja, das ist sehr, sehr aufwendig.
Stimmt.
Aber man kann alles wieder ins Lot bringen. Jeder hat die Möglichkeit, ein glückliches und erfülltes Leben zu führen. Und jeder hat das auch verdient. So, das ist auch ganz arg wichtig.
Ja, also genau, wir packen die drei Punkte und das Buch in die Shownotes. Ich kann nur sagen, schreibt Jasmin eine DM, wenn irgendwas sein sollte. Also ich glaube, dass die Message ist angekommen. Krass auf jeden Fall und auch beim emotionalen Essen. Ich habe nochmal wieder tatsächlich heute, auch wenn ich schon bestimmt 3-4 Mal von dir gehört habe, habe ich immer das Gefühl, allein durch die Wiederholung und durch die Konkretisierung habe ich wieder noch mal eine neue Perspektive auf das Thema bekommen, weil ich einfach eine ganz andere Spezialisierung habe als du. Ja,
ja, natürlich.
Ich habe einfach immer das Gefühl, wenn ich dir zuhöre, ist das so, oh, da war ja was, stimmt. Ne?
Und genau. Das ist so lustig, weil wir ja eigentlich ja Klienten teilen könnten.
Ja.
So, ne? Und trotzdem ist das so
fehlt,
verschieden.
Es fehlt diese Schnittstelle manchmal einfach.
Ja,
ne?
Also, aber mir geht's ja genauso mit dir. Also bestimmte Dinge, was bestimmte Arten von Nahrungsmitteln auslösen können. Also Leute, hört auf mit eurem Low Carb. Ich schwör's euch, ich war nie glücklicher als mit Kohlenhydraten. Kohlenhydrate machen so happy. Es ist einfach so.
Es ist wirklich so.
Es ist so, natürlich, weil wir es brauchen. Wir brauchen einfach eine vollwertige Ernährung. Und deswegen, ich find's auch immer toll, wenn du dann was sagst und wir einfach unser Wissen dann einfach zusammenführen können. Und es ist, also, falls jemand sich denkt, oh, ich würde ja gerne diese Symbiose haben, es ist durchaus möglich, uns beide gleichzeitig als Coaches zu bekommen.
Genau, oder schreibt einfach zum Beispiel Jasmin an und wenn sie da den Bedarf sieht, dann würden wir uns sowieso gegenseitig dann entsprechend vermitteln.
Genau.
Sehr cool. Gut, Jasmin, ich bin mit meinen Fragen soweit durch.
Ich bin auch mit meinen Themen durch. Dann würde ich sagen, das war's für die Woche. Esst lecker, genießt euer Essen. Liebt euch, passt auf euch auf und bleibt gesund. Bis nächste Woche. Ciao.
Ciao.